Nee, wir sind eine komplette Videostreaming-Plattform.
Wie YouTube.
Oder genau. Vimeo. Ja.
Oder Vimeo. Du gehst bei uns rauf, packst deine Videos hin, du kannst, wir haben Zehntausende von Videos in bis zu 50 Sprachen. Du findest bei uns halt keine kackenden Katzen oder schreienden Babys, weil das nicht multilingual ist, weil bei uns alles mindestens einen zweiten Audio-Track haben muss und damit filterst du im Grunde schon ganz viel Schrott raus.
Ich fand die Vergleiche sehr wichtig. Bei uns gibt es keine kackenden Katzen und keine schreienden Babys. Moin Leute, hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Willkommen.
Es geht schon wieder los.
Willkommen beim Podcast.
Er ist der Gender-Papst.
Willkommen beim Podcast Karma. Sponsored by RiseIQ. Wie immer mit mir zusammen ist Carsten. Und heute haben wir, wie auch sonst, zwei besondere Gäste. Wie auch die letzten Gäste alle nicht besonders waren. Ne? Wir haben heute da Niklas und seinen Papa Bernd. Auch mal krass, Vater-Sohn-Gespann aus Mannheim von, man sieht es auf dem T-Shirt, Aluga. Was ist Aluga?
Aluga, erstmal das Wort Aluga, kommt aus dem Swahili und ist von den Persern adaptiert worden. Heißt eigentlich Luga, heißt Sprache, A heißt eine. Und Aluga aus, so zusammengesprochen, heißt eine Sprache und aus dem Persischen heißt Alucha, für babbeln, sprechen, reden. Das war so die Idee für den Namen.
Es macht so Sinn, was ihr beruflich macht mit dem Namen jetzt. Ich finde das gerade so schlau. Jetzt kommt nämlich die Erklärung. Wir müssen mal
den Ari, unseren Toningenieur, fragen. Du bist doch Perser, oder? War das richtig oder sprichst
Alucha,
du
Alucha, also? Sagt er das Wort was?
Er ist eingedeutschter Perser, unser hier. Ist okay, er hat sich gedreht, hat kurz seine die Muttersprache also, verloren.
Wir haben ja einen Syrer, der bei uns arbeitet, Mutana, der hat jetzt einen deutschen Pass und wir stehen unten. Und Mutana kommt, ey, ich habe jetzt einen deutschen Pass und super. Ich sage, Alter, den will ich dir direkt wieder wegnehmen. Warum? Du bist jetzt ein Deutscher. Scheißzüge, alles Mist hier. Du bist hier viel zu freundlich. Du bist nicht geflucht, es geht nicht.
Geil. Auf jeden Fall Aluga, Aluha. Was macht ihr?
Soll ich weitermachen? Ja. Also wir sind mehrere Produkte in einem. Wir sind erstmal eine multilinguale Videoplattform. Das heißt, wir machen Video-Hosting, aber mit dem Kernfokus, dass wir vor allem Videos betreuen wollen, die mehrere Audiospuren für verschiedene Sprachen haben und natürlich auch Untertitel. Und dann, weil anfangs immer wieder aufkam, das ist ja cool, aber wo kriege ich die anderen Sprachen jetzt her? Auch die Übersetzungstools dazu anbieten. Das heißt, man kann bei uns ursprünglich per Hand das Transkript anlegen, also das Video in Segmente einteilen, dann das Gesprochene eintippen, dann Leute einladen, die es übersetzen, dann Sprecher einladen, um es einzusprechen und mittlerweile auch in jedem Schritt KI gestützt. Aber halt mit dem Fokus, dass wir anders als unsere Konkurrenz nicht sagen, du haust das Video rein und kriegst das voll Übersetzte raus, sondern du kannst in jedem Schritt Qualitätskontrolle machen, du kannst in jedem Schritt noch Menschen reinholen, die es anpassen, vielleicht sagst du auch, ich will den letzten Schritt komplett von menschlichen Sprechern, aber den Rest automatisiert machen. Das bleibt dann dem Kunden komplett selbst.
Also eine Videobearbeitungsplattform.
Übersetzungsplattform.
Übersetzungsplattform auf genau. Videobasis.
Genau.
Mal ein Beispiel, wir haben viele unserer Kundschaft, die sagen, ich kann auf gar keinen Fall zulassen, dass meine Videodaten irgendwo in die USA gehen. Mhm. Respektive YouTube verwenden.
Hattest du im Vorgespräch auch zu mir gesagt, als wir sprechen wollten im Vorgespräch, sagtest du auch zu mir, wollen wir bitte nicht über Teams und nicht über WhatsApp wegen Datenhaushalt?
Genau.
Krass, ja.
Ich bin da so fanatisch, was das angeht, zum Leidwesen einiger größerer Unternehmen in Deutschland. Und so, das sind so typische Kunden von uns, die sagen, ob das jetzt Defense ist, etc. Meine Videos müssen einfach in Europa liegen und die dürfen auch nicht gefaked europäisch sein, respektive wir sind in Europa, aber eigentlich ist das eine AWS-Cloud oder so. Das ist bei uns nicht der Fall. Das sind so unsere große Kundschaft tatsächlich hauptsächlich über Video-Hosting, die Alternativen besonders zu Vimeo und Co. suchen.
Aus dem Beweggrund für Datenschutz und Rechtssicherheit.
Guckt man auch über eure Plattform dann die Videos an oder cuttet man und übersetzt diese nur bei euch?
Nee, wir sind eine komplette Video-Streaming-Plattform.
Wie YouTube.
Oder genau. Vimeo.
Oder Vimeo. Du gehst bei uns rauf, packst deine Videos hin, du kannst, wir haben Zehntausende von Videos in bis zu 50 Sprachen. Du findest bei uns halt keine kackenden Katzen oder schreienden Babys, weil das nicht multilingual ist, weil bei uns alles mindestens einen zweiten Audio-Track haben muss und damit filterst du im Grunde schon ganz viel Schrott raus.
Ich fand die Vergleiche sehr wichtig. Bei uns gibt es keine kackenden Katzen und keine schreienden Babys. Die
gerade hier einen Shitstorm von allen Katzenliebhabern und ja, allen, die Kacken also, wirklich lieben.
Mein Sohn hat zwei Katzen, wir lieben.
Okay, jetzt ist durch. Der eigene,
wir haben zwei Kinder,
der eigene,
er hat zwei kackende Kinder.
Ich habe zwei kackende Kinder.
Also meine kacken auch, aber seine in die Windel.
Also jetzt schon erster Shitstorm. Niklas persönlich schreibt unter dem Podcast total anti. Also gegen Katzen, gegen Babys, ich bin raus. Das ist der erste Shitstorm, der hier intern kommt. Okay, spannend, weil ich hatte mir das damals im Vorgespräch und auch in meinem Research erstmal ein bisschen anders vorgestellt, aber ich finde es krass, dass ihr in so einem Markt, wo ja eigentlich zwei, drei Player eigentlich alles dominieren, was auch Video angeht, beziehungsweise Streaming ist ja auch mitkommen mit Twitch und so Plattformen, aber die sind ja eher da drauf auf Entertainment, auf
genau, man Schwachsinn muss, teilweise. Die sind eher B2C-orientiert, während wir im Primär Kundensegment eher B2B.
Welcher Kunde ist euer Standardkunde und was lädt der für ein Video bei euch hoch?
Beispielkunde Meet Your Master. Das gehört dem Heiner Lauterbach und seiner Frau, dem Schauspieler.
Meet Your Master ist was?
Ist eine Videoplattform, bei der du Bildungsinhalte bekommst. Sehr hochwertige Bildungsinhalte, die du nicht teuer bezahlst. Aber
für so wie Masterclass, wie man das
auch sagt. Die haben Masterclass gekauft.
Genau, so wenn dir zum Beispiel...
Warte mal. Startup von mir.
Heiner Lauterbach hat Masterclass gekauft. Erzähl keinen Scheiß, weil Masterclass ist richtig bekannt.
Ach, du hast es mit dem Ding zusammen gemacht?
Mit Flo, ja.
Ah, ihr...
Die haben, wir haben das an die verkauft, ja.
Das ist gerade schon wieder eine Unverschämtheit. Das ist
an die Victoria, da war ich involviert.
Einer meiner besten Freunde und ich weiß schon wieder nicht, was der für Investment... Anders
da habe ich Sushi kochen gelernt. Ich habe von einem Nunduk während meiner Kur, Ayurveda-Kur, war so langweilig, da darfst du nichts machen. Und da habe ich mir dann 18 Stunden... diesen Sushi-Kurs reingezogen.
Die waren übrigens auch, ihr wart auch Kunde bei uns. Die Meisterklasse-Videos waren alle bei uns.
Es ist gerade krank.
Und die sind dann zum Video Master. Also Oliver Kahn zum Beispiel ist auf der Plattform. Reinhold Messmer, Sebastian Fitzek, Anke Engelke, Gordon Wagner. So wirklich das Who is Who, was Top-Videos macht.
Der Harald Wohlfahrt, also der Arzt, der von FC Bayern. Ja,
der heißt aber nicht Harald.
Der Müller-Wohlfahrt.
Nee, Müller-Wohlfahrt. Harald Wohlfahrt ist der Koch, der ist auch,
aber auch da.
Aber den haben wir an euch verkauft.
Den habt ihr über Mastercard.
Das war der erfolgreichste. Und
dann habt ihr noch den Luki Maurer, der ist ja auch da.
Der Luki Maurer ist auch geil.
Ja, ich esse kein Fleisch, deswegen ist es schwierig.
Ehrlich? Das ist schade, aber
er lebt ja Fleisch. Ich habe ihn letztens getroffen.
Der hat wie ich eigene Rinder, nur seine schmecken.
Das ist nicht geskriptet, ne? Uns ist es eben gerade aufgefallen, dass das jetzt gerade passiert ist.
So klein ist die Welt, ne?
So ist es krank.
Und Couchnow war ja auch bei uns die ganze Zeit, ist jetzt aber ausgelaufen.
Gut, das hat mir nicht gehört.
Nee, aber sag mal schon, wie heißt er denn? Ich komme nicht drauf.
Und auf jeden Fall werden diese Videos bei euch hochgeladen dann?
Ja, du hast dann bei uns, wir sind eine komplette Hosting-Plattform, ganz bei uns sind auch...
Haben die dann ein eigenes Portal, zum Beispiel Masterclass oder Meet Your Masters? Das heißt, es ist wie ein YouTube-Channel, in dem Fall ist es ein Aluga-Channel.
Nein. Die machen natürlich auch direkt ihre Abos und so alle selbst. Also das läuft nicht über uns, wir kriegen da keinen Cut. Das heißt, die Videos sind alle bei denen auf der Website, aber die werden von unserer Plattform eingebettet. Also du kannst schon sagen...
Ah, es ist in der Embedded-Software bei euch
auch. Es geht beides. Okay. Du kannst es wie im Videoportal, deswegen sage ich eher der Vergleich zu Vimeo. Bei Vimeo geht auch beides, aber der Fokus liegt eher auf Kunden, die es einbetten. Aber du hast auch die Möglichkeit, bei uns Videos zu suchen und zu konsumieren. Das ist aber... businessmäßig eher so ein...
Das heißt, wenn wir jetzt auf unserer Website, wir haben ein Video, das über YouTube dort embedded ist, können wir auch das Video...
die Cookies akzeptieren.
Genau.
Ihr zwingt praktisch eure Webseitenbesuchenden, ihre Daten an YouTube zu geben.
Ja. Smart. Das wäre...
Das heißt, wir können jetzt Aluga dort implementieren, dann haben wir hiermit schon wieder ein Geschäft.
Und die Nutzenden müssen nicht dann sagen, du musst erst ein Cookie akzeptieren, dass du das Video sehen kannst.
Müssen sie tatsächlich.
Du hast ja den dann angesteckt.
Müsstest du bei uns nicht, das ist auch ist ein großes Manko auch, ja. Also wir haben andere typische Kunden von uns, Trimble. Trimble kennt man vielleicht nicht so, ist ein Riesen-Ingenieurunternehmen weltweit. Die haben vor Jahren Google Sketch gekauft. Das ist ein Riesenkunde von uns aus Finnland.
SketchUp.
Haben die gekauft. Zum Beispiel. Oder die Encounter School of Ministry ist praktisch katholische Kirche in den USA, riesig groß. Die haben bei uns hunderte von Stunden an Videos. Zum Beispiel Universitäten, University of Sharjah, ist die größte Uni in UAE, ist ein Kunde von uns.
Warum laden die das nicht public auf YouTube hoch, sondern warum gehen die jetzt explizit zu euch? Nur wegen den Daten oder habt ihr noch andere Vorteile?
Naja, das eine ist die Daten, das andere ist, du kannst natürlich bei YouTube, die Videos, die du bei dir einbettest, ist immer der YouTube-Player. Und du hast halt das Problem, wenn die Videos auf YouTube sind, könntest du sie auch auf YouTube sehen. Die wollen das doch nicht. Wir sind eher eine Alternative, wie Niklas schon sagt. Vistia, Vimeo, Vidyard, Brightcove, so diese Plattformen, wo du sagst, diese Videos, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, Schulungsvideos etc., Banken, die, das sind so unsere typischen Kunden.
Und wobei wir schon interessiert sind, ich würde sagen, am normalen, also das ist eher so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, gerade weil immer mehr Rechtsunsicherheit auch für YouTube besteht und die normalen Videokonsumenten sagen, ich will jetzt vielleicht nicht, dass Google meinen kompletten Videoverlauf analysieren kann und dann in KI füttert oder sonst was. Sind wir schon daran interessiert, die Fühler auszustrecken.
Ist ja was im Trend ist, ne? Dass man wirklich sagt, okay.
Sicherheit,
Europa. Also wir haben ja auch, also wir machen ja Bankensoftware. Erstes Thema ganz klar, keine amerikanischen Server und so weiter und so weiter. Ja, das kommt ja immer stärker. Wir programmieren alles selbst im Haus. Also wir haben keine Agenturen offshore, was ja viele machen, die dann in Myanmar, Indien.
Kein einziger Mitarbeitender außerhalb von unserer Organisation.
So ist es. Also wir machen wir das und nicht, das kommt, glaube ich, immer mehr. Und die Leute werden auch immer sensibler, dass sie auf einmal merken, dass sie halt einen ganzen Tag ihre Daten rausgeben, dafür gar nichts bekommen, ja.
Ja.
Und, und auch jetzt gerade, was du sagst, auch mit so KI-Assistenten und so weiter, das Ganze immer weiter vorangetrieben wird und immer unheimlicher wird. Und ich glaube, das ist ein Riesenmarkt, was auch schnell kippen könnte, dass Leute irgendwann sagen, boah, ich will das nicht mehr.
Ja. Und da will man noch, weil du gerade sagst, Banken, da ist ja eh das Thema Datensicherheit extrem wichtig. Mhm. Jetzt programmiert ihr die Software, die Leute müssen ja irgendwie auch geschult werden. Mhm. Das ist natürlich so ein Stück weit Kakophonie zu sagen, okay, ich muss alles datensicher haben, aber die Videos, die guckst du dir bitte auf YouTube an. Ich gucke also mein Büro. Und das ist auch so ein typischer Use Case bei uns, wo Leute sagen, meine ganzen Bildungsinhalte habe ich natürlich auch in so einem Environment, was sicher ist. Und die packen das dann auch auf Aluga drauf. Wir haben Kundschaft, die haben bei uns hunderte von, gerade neun Kunden von uns, 642 Stunden Videos haben die bei uns jetzt gerade hochgeladen an Schulungsvideos.
Wann und wie kamt ihr auf die Idee, das zu machen?
Da kommen wir wieder auf das Thema von vorhin zurück mit der Sony-Kamera.
Ja.
Also deinem YouTube-Kanal.
Ich hatte angefangen, also ich mache über alles Videos, was mich interessiert. Zwiebel schneiden, Mauern.
Das ist wichtig, ja.
An meinem Auto.
Hast du einen Trick, dass man nicht weint?
Gutes Messer.
Erstmal ein sehr scharfes Messer, dass nicht viele ätherische Öle rausgehen und es halt schnell machen.
Okay.
Ein gutes Messer ist tatsächlich.
Das ist immer
mein. Wo lädst du Videos hoch?
Ja, schon lange nicht mehr auf YouTube. Hotodi steht für
Hauptkanal. Den Kanal gibt es aber noch. Also
den gibt es noch.
Hotodi.
Ja, ich bin gerade dabei, alles zu löschen auf YouTube.
Du findest die aber auch bei uns. Bei großteils.
Hotodi, kann man, wenn ich jetzt auf Google eingebe,
Hotodi für How to Do It, Hotodi, dann würdest du hunderte von Videos finden. Ich habe im Grunde. Das
ist einfach eine Leidenschaft von dir.
Ja, es war eigentlich so, ich war im Musikmannagement, habe hier zwei Jungs von der Söhne Mannheims gemanagt und die haben gesagt, Alter, der Klaus, und wenn er, ja, den habe ich jahrelang gemanagt und den Rolf habe ich lange betreut.
Stahlhofen.
Cool. Rolf war noch ein guter Freund von mir, zu Klaus habe ich keinen Kontakt, aber Rolf öfter mal noch. Und da kam die mal, Alter, du kannst doch mit Computer aus, konntest du mir mal sagen, wie das geht. Und dann sage ich, ihr geht mir so auf den Keks, ich mache jetzt einfach so ein scheiß Video für euch. Dann habe ich das Video hochgeladen und jemand ruft Rolf mich an und sagt, na, du Rockstar. Und ich so, wieso Rockstar? Alter, dein Video ist über 40.000 Mal angeguckt worden. So,
witzig.
Und so habe ich dann angefangen, Videos über alles, was mich interessiert hat, Videos zu machen. Und die haben teilweise Millionen Aufrufe gehabt. Und
erzähl nicht.
Und dann hat mich YouTube kontaktiert.
Damals gab es nur 4-5 Leute, die das gemacht haben.
Ja, und
YouTube, 2008, ja.
Das war so.
Das war so das, der große
Beginn. Du warst einer der ersten YouTuber.
Ja.
Ist und, krass, Millionen Aufrufe.
Und dann hat YouTube mich kontaktiert und hat gesagt, hey, hörsch mal, du bist ja echt fett im Geschäft da. Willst du nicht Werbepartner von YouTube werden? Früher war das nicht so wie heute. Du hast 100 Abonnenten, dann kannst du Werbung schalten. YouTube hat dich proaktiv kontaktiert. Und dann haben die mich kontaktiert. So, ja, mache ich. Und dann habe ich auch richtig gutes Geld damit verdient. Hab aber nur Sachen gemacht, wo ich Bock zu hatte. Alles andere hat mich nicht interessiert. Ja,
hast du dann, haben die dann Werbung reingeschalten? Oder?
Ja, die haben dann gezielte Werbepartner gehabt, damals schon. Und da habe ich im Monat, also das war 2009, 10 rum, glaube ich schon, ne, habe ich schon 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat
verdient. Nebenbei?
Ja.
Einfach wegen deinem Hobby?
Cool. Für meine Videos, die ich gemacht habe.
2008, ne? Rechne mal die Inflation.
Ein paar Messer so gekriegt, ja. Die ersten Videos sind 2008 gewesen.
Verrückt, oder?
Wahnsinn.
So, und dann kamen dann die Leute auf mich zu und haben gesagt, ey, du machst alles im Deutsch, mach doch auf Englisch. Ja, okay. Dann habe ich die Videos halt auf Deutsch und auf Englisch gemacht. Und jetzt war ich ja in Deutsch so ein Wannabe-Rockstar und im Englischen, wer kennt den Vollidioten aus Monem, der da ein paar Videos macht. Niemand hat meine Videos geguckt. Da war halt der Aufwand total groß. Dann wollte ich halt Untertitel machen. Da war der Aufwand. Damals war das nicht wie heute, drückst du auf den Button, du hast Untertitel. Das war unheimlich aufwendig. Also habe ich dann halt überlegt, was kannst du denn machen? und bin abends da am Seinfeld gucken.
Und so lange ist es schon her.
Ja, und ich gucke immer noch Seinfeld.
Ehrlich?
Ja, ja. Ich
Wo guck. Kommt das? Auf Arte?
Ist es auf Netflix jetzt?
Nee, Carsten, hast du schon mal was gehört? Es gibt Streaming-Anbieter, ja.
Ehrlich?
Da Im Moment
zeigen die Seinfeld?
Seinfeld,
gibt klar. Gibt es irgendeine Plattform, hat gerade die Rechte.
Werbung geht raus.
Für 600 Millionen haben die gerade wieder die Rechte gekauft.
Ich meine, das war Netflix. Nicht
ja, ja.
Das verstehe ich. Also Seinfeld, okay. Aber dass Seinfeld so ein großes Ding ist, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht.
Also
Jerry Seinfeld ist ja auch einer der Top 5 reichsten Schauspieler.
Seinfeld war die erfolgreichste Comedy-Serie aller Zeit. Das haben die damals für 120 Millionen an BBC verkauft, dann für 500 Millionen an Amazon und dann für 600 Millionen an Netflix. Und das hat er ja zusammen mit Larry David geschrieben. Und ich liebe ja Larry David. Ich gucke gerade Staffel 12 von Curb Your Enthusiasm. Das ist großartig.
Der Mann ist tief im Thema.
Auf jeden Fall war es dann so, dass ich halt auf Englisch geguckt habe, weil ich wollte meine Englischkenntnis verbessern. Und seine Mama hat gesagt, kannst du nicht auf Deutsch schalten? Ich so, Englisch, Deutsch, Englisch, Deutsch. Oh Gott, krasser Scheiß. Und dann, ich hatte mit Gregor und zwei anderen zusammen eine Firma, mit Gregor Greinert da drüben. Und hatte dann die Idee, ich mache das morgen einfach auf YouTube. Weil es geht ja auch im Fernsehen und DVD. Und dann bin ich auf YouTube und das war da nicht. So, fuck, Alter, das ist da alles gar nicht. Dann hatte ich diese Idee, dann haben wir uns zusammengesetzt, dann hieß so ein Prototyp, ja, 6 Monate, wir brauchen 600.000 bis 800.000 Euro Budget. Dann war die Idee
2008 gestorben.
Das war 2011, glaube ich.
2012, glaube ich.
Aber wie hatte man damals 2012 die Idee, das auf zwei Sprachen zu machen? Hast du gesagt, du nimmst es zweimal auf und machst es ein Layer drauf? Oder?
Genau,
okay, das so war die. Okay. So
Dubbing ist ja schon lange etabliert, nur nicht im Internet.
Genau.
Aber in der Serien- und Filmindustrie ist das.
Ja, das meine ich, aber ich meine nur, ich würde gerne später darauf zu sprechen kommen, wie eure Technologie dann auch funktioniert.
Ja,
so. Weil es keine. Ja.
Und es hat halt nicht funktioniert. Es gab keine Möglichkeit, im Internet einen Player zu haben mit mehreren Sprachen. Hab dann da das Meeting gehabt, dann war das dann 6 bis 800.000, 6 Monate, war völlig geknickt. Ich hab, boah, das ist schon kompliziert. Ich kann ein bisschen programmieren, aber mehr Skriptsprache, mehr Shell-Skript etc., das ist so gar nicht meine Welt. Bin also nach Hause, total frustriert, dass die Idee gestorben war. Und wir sitzen abends beim Abendbrot und ich erzähle Niklas von meiner Idee in seiner ruhigen Art immer. Ja, keine schlechte Idee.
Wie alt warst denn du da?
15,
ja. Und da war für mich das Thema aber durch. Und das war irgendwie Donnerstag, also wie ich vom Schurfix hier gekommen bin. Und ich werde nie vergessen, dienstags abends, ich sitze beim Fernsehen, Bayern gegen Barcelona Champions League Spiel. Jetzt gucke ich nicht so viel Fernsehen, außer Larry und Seinfeld und so ein paar komische Comedy-Serien, keine deutschen. Und Niklas kommt rein, Papa, ich will dir mal was zeigen. Und ich so,
Ich läuft gerade Bayern.
Hallo, das Spiel geht gleich los. Bayern, Barcelona, das ist nicht ein Spiel, ne? Das ist das Spiel. Und er hat 2 Minuten, klappt dann zusammen, läuft drauf, geht auf YouTube und klickt dann auf so eine Flagge drauf und da kommt Englisch. Drückt auf die, das war Smaugs Einöde oder was war das nochmal?
Das war der erste Hobbit-Trailer.
Den zweiten gab es noch nicht. Junge, Smaugs Einöde. Und macht dann so die andere Sprache nicht so. Hä? Also das verstehe ich jetzt nicht. 2 Dinge, das ist genau die Idee, die ich hatte. Und wieso hast du denn das jetzt gefunden und ich nicht? Ich habe drüber gesucht im Internet und da sagt er, nee, das habe ich am Wochenende programmiert.
Warte mal, wie kamst du auf YouTube? Wie konntest du da was embedden?
Ganz einfach gesagt, Browser-Extensions.
Also, du hast über Browser-Extensions mit 15 Jahren... Ich habe
eine Browser-Extension geschrieben, die einen Button hinzugefügt hat zum YouTube-Player. Dann konntest du die Sprache auswählen. Und dann wurde der YouTube-Player gemutet, also das eigentliche Video, und dann die Sprachspur abgespielt, die ausgewählt wurde.
Was ein Motherfucker.
Krass.
Wie krass ist das?
Das war ja nur Audio. Also ich war schon mal hellauf begeistert.
Kurze Zwischenfrage. War die Audio repliziert aus der deutschen Audio und konnte sich dann übersetzen in Englisch? Oder waren es 2 Audiospuren, die du mit Auswahl abspielen konntest auf das Thema?
Also die Audiospuren, die gab es ja schon. Das war
Englisch und Deutsch existiert, genau. Okay.
Und dann, das ursprüngliche Video war Englisch. Und wenn man die Deutsche ausgewählt hat, dann wurde das Video gemutet und synchron dazu die deutsche Sprache.
Wie hast du die Synchronisation geschafft?
Da muss man sagen, das war ein bisschen getrickst. Man kann sich tatsächlich, um jetzt ein bisschen ins Technische zu gehen, nicht drauf verlassen, dass wenn du 2 Videos gleichzeitig startest oder ein Video und die Audiospur gleichzeitig startest, du kannst dich eigentlich nicht drauf verlassen, dass die ganze Zeit über synchron ablaufen. Genau. In dem Fall, für den Demo-Effekt hat's gereicht.
So, dann hatten wir einen Player auf YouTube, der eine Sprache wechseln konnte. Und ich, krasser Scheiß. Dann gab es so ein bisschen Ärger in der Firma und ich habe dann zu Gregor gesagt, du, wir sind Freunde, ich steige dann da aus und ich mache dann mit Niklas weiter, ich versuche uns ein bisschen Geld zu beschaffen. Und dann hat Niklas, wir hatten ja dann die Audiospuren, haben gesagt, naja, jetzt brauchen wir vielleicht auch einen Titel und eine Beschreibung, die übersetzt werden. Also haben wir das auch gemacht. Parallel dazu hatte ich schon mal ein Patent beantragt. Bin dann zu YouTube geflogen und hab gesagt, Leute, guck mal, geile Idee.
Wo sitzen die?
In Palo Alto. Mehrsprachige Videos, jetzt hatte ich einen Kontakt zu denen, mehrsprachige Videos und hab da ein Patent und könnt ihr das hinten in den YouTube-Player einbauen. Weil wir hatten das Problem, du brauchtest ein Plugin, um Aluga zu nutzen. Und damit du das Plugin installierst, wolltest du es erstmal benutzen, um zu sehen, ob das
funktioniert. Wir waren auch ursprünglich nur darauf fokussiert, dass du ganz anfangs das mit YouTube-Videos kombinieren konntest und später mit Facebook. Mhm. Hat sich dann später herausgestellt, dass das aus Business-Sicht überhaupt keinen Sinn gemacht hat und dass das so keiner kaufen will. Aber für den Start war es wichtig.
Genau. Und YouTube hat zu mir gesagt, ganz nett, brauchen wir nicht. Niemand braucht mehrsprachige Videos. Die ganze Welt spricht Englisch. Mhm. Sag ich, okay, jetzt in Florida 90% sprechen Spanisch, in Kalifornien 75% sprechen Spanisch und eigentlich 7,4 Milliarden Menschen auf der Welt sprechen kein Englisch, aber hey, die ganze Welt spricht Englisch. Und so sind wir dann zurück und du hast dann, ich glaube 2014 hast du angefangen mit dem neuen Player oder 15?
Genau, da hatten wir dann schon aber auch unseren Designchef dazu und unseren zweiten und dritten Entwickler. Einmal Itamar, unser jetzt CTO und Mit-Co-Founder und dann noch einen Werkstudenten, den Steffen, der heute noch bei uns ist.
Ja.
Und da hoffentlich kein Werkstudent mehr.
Nee, der ist kein Werkstudent.
Der ist einer unserer
Senior-Entwickler, alles gut.
Und da hatten wir, Niklas hat dann erstmal auf Basis von Polymer-Framework damals ja diesen Player programmiert. Und dann kam Google, glaube ich, auf dich zu, ne, wegen dem Shaka-Player.
Nee, den habe ich selbst rausgesucht.
Also hast du rausgesucht, ja. Und dann haben wir praktisch an dem Player, wo auch Google dran gearbeitet hat, da haben wir uns dann auch mit dran gesetzt. Und haben
genau, das ist ein Open-Source-Projekt, da haben wir auch Beiträge gestellt. Manche mehr, manche weniger erfolgreich.
Ja, weil Google in meiner eigenen Welt lebt. So, und dann haben wir gemerkt, naja.
Aber hattet ihr nie Angst, dass Ideen von euch oder Bibliotheken, die ihr vielleicht selbst aufgebaut habt oder sonst was, dass die von jemand anderem genutzt werden, dass euch jemand da was klaut?
Nö.
Man muss, also da muss man sagen, gerade was jetzt mehrsprachige Videos im Internet angeht und so, das war parallel zu uns. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass wir es losgetreten haben. Kann man jetzt natürlich schlecht belegen, ob es so ist.
Doch, ist so.
Aber
niemand außer uns.
Parallel zu unserer Etablierung kamen dann auch plötzlich die ganzen Standards. Also es gibt einen ISO-Standard dazu für mehrsprachiges Videostreaming. Es gibt von Apple die HLS-Spezifikation.
Ja.
Und die haben das heute weitläufig direkt in die Browser eingebaut.
So wie wir es gebaut haben. Also es gab niemanden, bis 2015, 16 gab es niemanden außer uns. Und wir hatten ja ein Patent. YouTube hat im Jahr 2019 angefangen, sowas selber zu bauen. Aber wenn du Aluga heute anguckst und YouTube heute anguckst, ist es genau das, was wir seit 2012 bauen. Das hat YouTube komplett von uns kopiert. Zu 100%.
Keine Patentverletzung?
Ja, doch, wir haben ja immer noch ein Patent. Wir haben es für Kanada aufgehoben. Und ich warte immer noch, bin am Überlegen, ob ich es einfach verkaufe. Damit jemand so ein Patentroll YouTube sagen kann, du darfst es überall machen, nur nicht in Kanada. Mhm. Was mir reichen würde, um die zu ärgern. Oder wir sagen,
willst du die ärgern, ist die Frage.
Bitte?
Willst du so jemanden ärgern, ist die Frage.
Also ich kann dir aus meiner politischen, ich bin ja in der Bundesfachkommission KI im Wirtschaftsrat der Bundesregierung.
Alter, was und, der Mann macht, der Mann spielt sogar Tenorgitarre.
Weißt du Bescheid. So wieder, ja. Und wenn du mal guckst, gerade bei ich habe eine Kolumne bei T3N zum Beispiel, eine politische Kolumne, wo ich häufig auch schreibe über Stackage, Schwarz, Digit etc., digitale Souveränität, wo ich halt auch darüber spreche, was ist wirklich digital souverän.
Ich komme gerade gar nicht klar, was du für ein geiler Tipp bist.
Und da mache ich sehr so viel. Krank. Ich habe selber bestimmt über 1000 Publikationen im Internet zu diesen Themen. Also ich schreibe sehr viel. Aber zurück zu dem, wir haben denn ja angefangen, Kunden kamen ja wir haben dann mit dem Dabba, glaube ich, 2016 angefangen.
Genau, das war die Kernerkenntnis, wir können uns nicht darauf ausruhen, zu dem Zeitpunkt zu sagen, dass wir die Einzigen sind, die mehrsprachige Videos im Internet machen. Das war ein Fakt, aber es war absehbar, dass das nicht immer so bleiben wird.
Aber das ist so, also mal ganz ehrlich, in meinem heutigen Hirn, weil ich kenne es ja nicht anders, klicke ich drauf bei Netflix und Co.,
ja,
wähle eine Sprache
aus. Das war damals nicht möglich.
Das war nicht möglich, nie.
So krass, weißt du noch, wie wir uns mit dem von Amazon da getroffen haben? Und auf einmal, also Amazon hat uns kontaktiert.
Amazon Prime waren eine von den ersten, die das im Internet umgesetzt
geklaut haben. Von uns Amazon geklaut hat. Wir hatten einen Termin mit dem, drei Termine, haben uns sogar mit dem in Amsterdam getroffen. Dann war Kontakt, komplette Funkstille. Und 3 oder 4 Monate später war in Amazon Prime exakt drin, was wir dem gezeigt haben. Hattet ihr
kein NDA?
Weiß ich gar nicht. Scheinbar haben wir keinen.
Wir machen eigentlich, ohne Scheiß, wir machen in jedem Termin, wo es ein bisschen ins Eingemachte geht, machen wir ein NDA.
Ja, nee, wir haben es nicht gemacht. Aber wo du denkst...
Freut sich unser Anwalt.
Wo ich so denke, so krasser Scheiß, Alter, so ein 15-Jähriger, unser Betonbauer-Papa, klaut dir die Sachen. Am Ende, also wir machen ja auch sehr viel, weil du sagst, klauen die das oder ist das blöd? Gerade ihr in unserer Entwicklungsabteilung, wir machen unheimlich viel mit Open Source. Und wir, ich finde einfach auch, und ich glaube, das ist ja dein...
Jede Software-Plattform, egal ob jetzt proprietär direkt verkauft oder Software as a Service, lebt von Open Source.
Wir haben auch Open Source drin. Und die sind aber alle gekennzeichnet wegen den DORA und IDWPS-Anforderungen. Müssen wir die Open Source-Themen kennzeichnen und sie dürfen keine relevanten Modellinhalte mit beinhalten, sondern dürfen nur allgemeine Mechaniken beinhalten. Wie zum Beispiel Login-Frames oder so ein Zeug. Ne? Ja. Das geht dann kannst du diese Open-Source-Dinger nehmen. Die mussten wir auch witzigerweise, als wir damals einen M&A-Deal hatten, mussten wir auch jede Open-Source-Quelle offenlegen, witzigerweise.
Ist ja auch okay, denn wir machen ja auch viel, gerade Niklas macht viel in Rust, NixOS etc., hält da ja auch Vorträge auf großen, bei der Fosdem warst du jetzt ja gerade, hast einen Vortrag
gehalten. Genau, ich trage auf diverse, also da muss man dazu sagen, ich hatte mir 2024 das Ziel gesetzt, jetzt bist du 2 Jahre mit dem Studium durch, du hast Master of Science, was machst du jetzt eigentlich mit diesem akademischen Wissen, das jetzt in der, so im Berufsalltag brauchst du jetzt ja nicht
arbeiten
so
viel. War dir zu langweilig dann?
Könnte man so sagen, ja.
Ja, perfekt.
Da dachte ich mir so, es wäre doch ganz cool, wenn ich mal dieses Jahr vielleicht auf so einer technischen Fachkonferenz sprechen könnte. Ich hatte schon, witzigerweise das Jahr davor, ich hatte erst überlegt zu promovieren, habe mich dann aber dagegen entschieden, als ich mit dem Prof, bei dem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ein Paper veröffentlicht habe. Das war dann auch so, irgendwann habe ich gesagt, boah, das zieht sich jetzt aber schon, ich muss ja eigentlich, ich arbeite ja auch Vollzeit, ich würde das jetzt vielleicht mal aufs Eis legen und dann schreibt er mir ein halbes Jahr später, hey, ich habe das Paper jetzt nochmal aufgerollt für diese Konferenz, hättest du vielleicht Bock, eine Woche nochmal mit dran zu helfen, um das da einzureichen? Das haben wir dann gemacht, aber ich bin dann trotzdem nicht auf die Konferenz gegangen.
War das in Italien oder war das nochmal?
Nee, das war in Portugal, aber der Witz, das ist jetzt so der Kontrast zwischen wissenschaftlichen Fachkonferenzen und die Tech-Konferenzen, wo so die normalen Menschen anwesend sind. Die Tech-Konferenzen, wenn du da einen Vortrag hältst, die sagen dann halt, ey, wir können dir zwar keine Gage geben, aber wir kümmern uns darum, dass dein Flug oder dein Zug bezahlt wird und das Hotel zumindest. Das ist so das Minimum und dass du halt kostenfreien Zutritt zur Konferenz kriegst. Bei den wissenschaftlichen Konferenzen, die Akademikerwelt lässt einen da ja richtig ausbluten, da wird dann davon ausgegangen, dass du alles selbst übernimmst und dann noch 1.000 Euro zahlst, damit du überhaupt teilnehmen darfst, obwohl du da den Vortrag hältst, der diese Konferenz eigentlich am Laufen hält.
Ja, da wundert sich einer, warum sowas dann ausstirbt.
Ja, wir machen das halt viel. Wir würden auch gerne mit, jetzt mal Manama, haben wir schon gesagt, mal so eine Open-Source-Konferenz machen, weil gerade cool, ja.
Sollten wir uns zusammensetzen, haben wir auch schon 1 Million, jetzt nicht speziell Open-Source-Konferenzen, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber wir haben schon 1 Million.
Ja, oder Tech-Konferenz. Tech-Konferenzen, ist ja. Na, du kannst, wir machen ja auch, unser Ding ist ja auch zu teilen Closed-Source. Ich finde das auch völlig legitim, auch Regierungsebene, wenn man sagt, alles muss Open-Source sein, ist ja Quatsch, wenn ich EU digital souverän sein will. Diese Mischung macht das. Und wir sagen halt, die Welt lebt von Open Source. Wenn du heute siehst, wir machen ja viel im Media-Bereich. Das heißt, wir verwenden viel FFmpeg etc. Tools, die aus Frankreich, aus Europa kommen, die von Open Source leben. Wo wir auch, wenn wir was fixen und Niklas sagt, ich fix das eben. Und dann geben wir diese Fixes auch zurück, weil wir das ja
kleiner
auch benutzen.
Kleiner Fun-Fact zu FFmpeg. Vorgestern hat Meta, also der Facebook-Konzern, Blogpost.
Kannst du kurz sagen, was FFmpeg sind?
FFmpeg ist ein Open-Source-Tool für Videoverarbeitung,
Video und Audio.
Video- und Audioverarbeitung, Encodierung, das heißt, ich kann ein Format nehmen und dann kann ich das in ein anderes Format überführen. Was vor allem relevant ist, wenn ich das, jedes beliebige Audio-Video-Format, das du irgendwo hochlädst auf eine Videoplattform, wird sehr wahrscheinlich durch FFmpeg oder ähnliche Projekte durchgejagt, damit am Ende die Videodatei rauskommt, die der Browser abspielen kann. Bei Facebook basiert alles auf FFmpeg.
Also Transformation einfach.
Ja. Genau, okay. Umwandlung.
Das ist quasi wie wenn ich ein PNG in ein JPEG umwandle.
Genau. Nur komplexer, weil Videokompression wesentlich.
Ja, aber okay, das ist das. Ja, ja. Aber dass du sowas nicht selbst baust, ist ja klar, weil es wird ja eine Open Source dazu geben.
Bei Facebook, also bei Meta, Instagram etc. basiert alles, was irgendwie mit Videoverarbeitung, Videoauslieferung zu tun hat, auf FFmpeg.
Das ist ein Riesenthema.
Und vorgestern hat Meta einen Blogpost darüber veröffentlicht, was sie alles getan haben für das FFmpeg-Projekt. Und das Fazit war im Grunde, in all den 15 Jahren, die Facebook, Instagram und Co. FFmpeg eingesetzt haben, haben sie weniger zum Projekt beigesteuert als die Bundesregierung Deutschland.
Wow.
Sehen wir so gut oder so schlecht?
Vielleicht ein bisschen von beiden. Ich befürchte eher diese schlecht.
Wobei Meta aber auch viel im Open-Source-Bereich macht. Ne? GraphQL, React etc. Also auch diese großen natürlich eigennützig. Aber wir partizipieren da auch dran, das muss man sagen. Und das wollen wir halt auch zurückgeben.
Und was macht eure Software jetzt, ihr habt ja 2015, waren wir jetzt gerade irgendwo da stehen geblieben, ne, euer Werdegang. Aber was macht eure Software zum jetzigen Zeitpunkt? Habt ihr immer noch die gleiche Funktionsweise, sodass ihr, so ich stelle mir das kurz vor für Dumme, ich habe jetzt ein Video, so wie wir jetzt hier gerade quatschen, und danach mache ich eine Lippensynchronisation selbst und mache alle Stimmen selbst und mache die dann auf Englisch und ey, und überlegt die quasi. Und dann habt ihr dieses Plugin, dass man das switchen kann und die Audiotonspur mit.
Du könntest jetzt direkt, wenn wir das hier aufgenommen haben, kannst du es bei uns hochladen. Dann kannst du bei uns automatisiert das Transkript anlegen lassen für Untertitel. Das wird dann eingeteilt in Segmente. Hat noch Sprechererkennung, dass zum Beispiel direkt automatisch 4 Stimmen angelegt werden.
Und warte mal. Meine Stimme geht jetzt bei euch auf der Plattform in Englisch.
Das ist jetzt schon zu weit vorgegriffen. Also ja auch, aber
ja.
Das nur für ausgewählte Kunden, auch wegen Rechtsunsicherheit noch ein bisschen beim Thema.
Was muss man dafür machen? Also ich schenke dir auch eine Tenorgitarre.
Also von euch könnten wir jetzt, wenn wenn wir jetzt vertraglich absichern, dass ihr wirklich nur Stimmen nutzen werdet, für die ihr die Zustimmung habt, dass ihr die benutzen dürft, dann können wir das schon direkt für euch freischalten. Das ist eher so die Sorge, wenn jemand anonym im Internet einen Account anlegt und dann sagt, ja, natürlich mache ich das, und dann lädt er die Stimme von Arnold Schwarzenegger trotzdem hoch, dann sind wir irgendwie die Gearschten.
I'll be back.
Genau. Aber ja, du würdest dann das Video hochladen. Wir erkennen, dass 4 verschiedene Stimmen drin sind. Das ist jetzt schon, hat noch gar nichts mit dem Voice-Cloning-Step zu tun, sondern einfach nur, damit schon mal die Einteilung da ist. So die Segmente, alles, was du gesagt hast, wird in Textform-Segment dir zugeordnet, was er gesagt hat, ihm, mir, mir und dir, dir. Und dann wird das auch Segment für Segment übersetzt. Und dann kommt der Step mit Sprachsynthese, also Text-to-Speech.
Eigentlich werde ich automatisch gegendert, geil.
Stimmt, wenn im Englischen möchtest, kann man so gut gendern.
Dann käme der Schritt, wo entweder du Stimmen auswählen kannst. Also wir haben auch vorgenerierte Stimmen, die kannst du dann Probe hören. Dann sagst du, die passt zu dir, die passt zu dir, die passt zu mir. Wenn du jetzt kein Voice-Cloning machen kannst, willst, darfst.
Wie krass ist das denn? Aber wie geht das technisch?
Oder du lässt das Modell Samples von dir, wie du gesprochen hast, analysieren, um dann das für die englische Sprachausgabe zu benutzen.
Das heißt, ich könnte den Podcast, den wir jetzt machen, könnten wir aus Jux und Dollerei auch in Chinesisch machen.
Ja.
Spitzen wir Chinesisch für Voice Cloning?
Ja, haben wir drin. Ja? Okay. Also du hast ja, was Niklas auch sagt, die Speaker-Derization. Dann ist ja auch die Segmentierung, die Groß-Kleinschreibung, Satzzeichen. Wir generieren komplette Metadaten. Wir wissen ja, was gesagt wird im Podcast. Also
barrierefreie Untertitel kommen auch noch hinzu, sind seit letztem Jahr verpflichtend.
Wir sind verpflichtend, haben wir auch auf uns.
Ja, und bei uns ist das nahezu automatisiert. Du hast also dein Transkript, was ja gesprochen wurde. Und wenn ich auf YouTube höre, wir haben Untertitel. Nein, habt ihr nicht. Da rennt ein Transkript durch, ein respektloses Transkript, gehörlosen Mensch gegenüber, die ganze Zeit
diese schönen YouTube-Untertitel wurden
vor allen Dingen auch immer falsch übersetzt. Also wie oft lese ich jetzt mal, ich will jetzt kein Hate.
Nein, das ist wirklich schlecht, was wir machen. Das ist jetzt seit letztem Monat auch freigeschaltet. Wir generieren aus deinem Transkript barrierefreie Untertitel nahezu per einem
Klick. Wir haben schon seit 2 Jahren die Möglichkeit, dass du dir anzeigen lassen kannst, hey, diese Segmente sind nicht rechtskonform, was Barrierefreiheit angeht. Also zum Beispiel zu viel Text in einem Segment oder
können wir alle
zu wenig Abstand.
Ja.
Mit dem Sinn, dass du es beheben kannst, nicht, dass wir Leute
verklagen. Ich habe gedacht,
du kriegst diese ganzen Regeln angezeigt. Wir haben da, glaube ich, BBC, ARD, Netflix,
genau, du CDF. Kannst auch eigene festlegen, wenn du bestimmte Anforderungen im Betrieb hast. ARD und Netflix haben zum Beispiel sehr spezifische Anforderungen an ihre Untertitel.
Bei Trimble haben wir zum Beispiel, die haben noch kürzere Anforderungen. Und du siehst sofort, in dem Segment ist das und das alles falsch. Und jetzt kannst du auf den Button drücken und dann macht zack. Und dann hast du aus deinem Transkript, kommt nahezu, bei 90% sind wir jetzt knapp, komplett schon barrierefreie Untertitel.
Das ist scheiße
geil. Mit einem Mausklick.
Und es gibt so noch nicht.
Ich habe noch keinen gesehen, der das macht, außer uns mal.
Vor allem, dass ihr auch gleich dazu die Plattform seid, die es zur Verfügung
stellt. Bei vielen Features muss man auch sagen, ja, vielleicht gibt es dieses spezifische Feature bei einem anderen Anbieter, aber halt nicht das Komplettpaket.
Ja.
Ja, und vor allem wahrscheinlich auch nicht die Sicherheit.
Ihr sagt da Weltmarktführer?
Also wir sind auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen mehr Marketing machen, was unseren Traffic angeht. Unser bester Monat war Dezember vor 2 Jahren. In dem Monat haben wir 140 Millionen Videominuten gestreamt über unsere Plattform.
Tragt ihr euch selbst?
Nee, das noch nicht.
Noch nicht.
Noch nicht? Wie lange seid ihr jetzt schon am Markt?
GmbH sind wir seit, wegen Adolf Hitler. am 22. April 2014 haben wir gegründet.
Der ist aber, Termin, der ist aber am 20. geboren.
Genau, genau, wir hätten Termin am 20.
Ach, wie geil, kann, ihr habt gesagt, an, okay. Auf
gar keinen Fall.
Kurz, ich will nicht. Oh, kurz um die politische Situation, natürlich, weil ihr Adolf Hitler hasst und scheiße.
Ja, genau. Ja.
Okay, nur zu
klarstellen. Dann haben wir gesagt, so 20. April geht gar nicht. Dann hat der Minister gesagt, ohne Scheiß, am 20. können wir nicht gründen.
Heute kommt natürlich auch noch hinzu, 420 steht ja auch noch für...
Für Kiffen.
Ja.
Okay, das heißt zum jetzigen Zeitpunkt... Also
April, schwieriger Monat für eine Firmengründung.
Also ihr existiert jetzt wie viele Jahre?
12, fast.
Fast zwölf Jahre. Nächsten, und ihr kommt Monat, jetzt, ja, aber sagst du gerade in so ein Ding, wo ihr euch anfangt zu tragen.
Das heißt, ihr seid 12 Jahre defizitär, also 12 Jahre Burn?
Ja, nicht ganz, aber wir machen ja Umsatz, aber du musst halt auch sehen, wir haben bis 2020 haben wir, glaube ich, auch kein Geld genommen. Weil natürlich immer dieser Druck da war.
Du hast
war.
Immer bei selbst reingelegt.
Bei YouTube hast du ja immer das Problem, YouTube ist ja kostenlos, ist ja nicht kostenlos, sonst würden sie nicht 17 Milliarden Umsatz
verteilen. Das war auch ein sehr großes Umdenken. Wir haben anfangs versucht, das eher so als allgemeine Videoplattform zu etablieren, ja, aber YouTube und Google haben halt dieses Werbemonopol, was gerade Videowerbung angeht.
Mhm. Ja, und 2020, wo wir dann gesagt haben, so jetzt März 2020 geht's los. Da waren wir dann eingeladen zur South by Southwest, groß mit Presse und allem. Der Christian und der Vincent sind ja schon losgeflogen. Ich wollte am Abend fliegen und dann ging ja Covid los. Dann war das Thema erstmal wieder durch. Ne? Weil alle gesagt haben, ja, aber das ist ja jetzt super einfach. Das ist natürlich niemand mehr reicht in Büros und so. Da war es halt auch schwer zu sagen, wir ändern jetzt das ganze Modell um. Mittlerweile haben wir schon einiges an Bezahlkunden weltweit. Unser kleines Account ist der Creator-Account für 10 Euro im Monat. Dann hast du ein Business-Account für 100. Dann geht der Enterprise los bei 450 bis 2.000, 3.000 Euro im Monat. Und dann natürlich durch die ganzen KI-Sachen kannst du ja bei uns Credits kaufen. Da kannst du schon in einem Monat bis zu 10.000 Euro lassen.
Und was ist eure Burn jetzt immer noch?
Wir sind jetzt Festangestellte, glaube ich, 21, 22, weiß ich gar nicht, mit Freien, wir sind ungefähr 35, 40 Leute mit einem drum und dran.
Okay, aber ihr habt ja auch Kundengeschäft, das heißt, wie viel fehlt da jetzt noch quasi, um positiv zu werden?
Ja, so 80 im Monat.
Und wie finanziert ihr
das? Genau, wie refinanziert ihr das?
Wir sind immer noch finanziert über Familie Kreiner und Familie Quartz.
Die schießen seit 12 Jahren mit.
Macht ihr da jedes Mal eine neue Runde, da geben die Darlehen rein? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so geben Darlehen rein, ja.
Okay. Das heißt, die glauben auch. Aber die haben auch Anteile an der Firma?
Uns gehört die Hälfte.
49%.
Genau. Uns 49, denen 49%.
Aber das finde ich jetzt.
Wer hat die anderen zwei?
Also genau.
Und das sieht ja auch.
Das sieht genau, ja.
Das finde ich mal eine geile Sache, dass da auch Investoren so krass an eine Sache oder wahrscheinlich auch an ein Gründerduo glauben. Finde ich inspirierend, finde ich geil. Dass sie halt auch einfach sagen, hey, wir glauben da dran, wir ziehen durch. Finde ich irgendwie auch cool, so besessen davon zu sein.
Vor allem, was ich halt auch spannend finde, erstmal, Gregor und ich sind ja auch privat befreundet und der hat also das gleiche Mindset wie wir auch. Und was halt auch spannend finde oder was für uns zum einen natürlich eine Herausforderung ist, zum anderen aber auch super spannend, die Familie Kreiner ist natürlich auch die Familie Röschling, die Familie Duravit oder die Duravit-Unternehmen. Diese Unternehmen sind über 200 Jahre am Markt. Das heißt, du hast auf einmal zwei Welten, die aufeinander kommen, eine Industriefamilie, die aus der Industrie kommt, wo du sagst, so eine Kloschüssel, die entwickelst du nicht in einer Woche, das braucht einfach Zeit. Auch Röschling, die Sachen, die die entwickeln, die brauchen Zeit und diesen Raum, den haben wir auch. Wir haben, und das zum einen natürlich, ich will nicht sagen Nachteil, aber wir sind Gott sei Dank niemand, der sagt, wir ruhen uns drauf aus. Ich bin permanent hinterher, dass wir irgendwo versuchen, Umsätze zu machen, aber du hast auch dieses... Du kannst dich austauschen und sagen, du kannst hier was aufbauen. Da muss nicht das beschissenste Produkt raus, dass du ja irgendwie morgen irgendeinen Umsatz machst, weil du in 8 Wochen sagst, okay, das Ding geht gar nicht. Da ist ein gewisser Qualitätsanspruch und das ist, glaube ich, schon ein Vorteil.
Also ihr habt einen langen Atem quasi.
Ja, zum Glück. Und da finde ich toll. Sind wir auch sehr dankbar, glaube ich. Dass
wir also als wir angefangen haben, war ich noch nicht mal in der Oberstufe. Das heißt, mehrere Jahre vom Abitur entfernt. Ich habe mein komplettes Bachelor- und Masterstudium mit dran gearbeitet. Und
wo hast du studiert?
Erst an der dualen Hochschule hier, auch bei uns. Das war so ein bisschen ein tricky Thema, muss man sagen, weil einerseits bin ich Mitgründer, andererseits wurde ich ausgebildet in unserer Firma.
Spannend.
Das ist witzig. Ja.
Aber ich habe mich da mit dem Christian, der hat das dann meistens betreut, so von der wissenschaftlichen, der gleiche Christian, der dann festsaß in den USA, als die Pandemie losging, der hat das betreut von der wissenschaftlichen Perspektive aus und meine ganzen Arbeiten gemacht, also korrigiert. Mhm. Und dann für den Master bin ich an die Uni Heidelberg. Mhm.
Das war, aber wie funktioniert das?
Welchen Fachbereich hast du da
gemacht? Ja. Informatik.
Informatik.
Damals hieß
Heidelberg? Ich habe da keinen, also ich wohne zwar in Heidelberg, aber
also Heidelberg muss man Medizin und Heidelberg muss man sagen, ich weiß nicht, ob du das Mathematikon schon mal gesehen hast.
Ja, klar.
Das ist jetzt
eine geile Kneipe unten drin. So.
Doch. Heustadel.
Ja. Die Hälfte vom Mathematikon ist ja für privat, also sind ja auch Supermärkte und so drin, und genau, dann ist die andere Hälfte von der Uni. Mhm. Das ist jetzt ja nicht so groß. Mhm. Das ist die komplette Fakultät für Informatik und Mathematik.
Physik sitzt da auch drin, ne?
Nee, Physik nicht. Physik hat unglaublich viel Geld in Heidelberg. Ja. Das ist auch das Witzige, ich habe angewandte Informatik studiert, das wurde jetzt umbenannt, das heißt jetzt Data and Computer Science in Heidelberg, weil geht mehr klauer. Funding. Es gibt auch die technische Informatik in Heidelberg, die gehört aber zur Fakultät für Astronomie und Physik. Und das hast du jedes Mal, du kannst als Informatiker normaler auch bei den Vorlesungen besuchen. Und jedes Mal, wenn du das gemacht hast, hast du gemerkt, die haben Geld und wir nicht.
Ah ja,
okay.
Jede Informatik.
Ist das so Chira-Stiftung, die da Geld reingibt und so weiter?
Nee, die Chira-Stiftung hat das Mathematikon gebaut. Mhm. Aber die Fakultät für Physik kriegt halt die ganzen Fördergelder, was die großen Forschungsprojekte angeht. Mhm. Also Informatik, Großforschung findet jetzt in Heidelberg nicht statt, aber Physik halt schon.
Okay. Physik ist Heidelberg sehr gut, ne?
Genau. Krass. Und da hast du halt auch gemerkt, wenn du in diese technische Informatikvorlesung gegangen bist, so angewandte Informatik, wo ich war, da war so, ja, ich hoffe, euer Laptop reicht. Wenn nicht, dann müsst ihr vielleicht eine andere Vorlesung suchen. Technische Informatik so, ich habe euch jetzt hier, es ist zwar gerade Pandemie und du kriegst nirgendwo Grafikkarten, aber ich habe bei Nvidia gearbeitet und die haben jetzt dieses Cluster mit 40 zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr jetzt alle benutzen.
Boah, krass. Was ein Unterschied.
Mhm. Das war schon, ja.
Hammer.
Zwei Welten. Und du hast also quasi dich selbst ausgebildet und das finde ich eigentlich so ein kranker Fakt, dass ihr einfach Vater und Sohn seid und zusammen gegründet hat, als du 15 warst. Und wenn ich mir überlege, was das für ein Gefälle eigentlich ist.
Wie geht es eigentlich rein rechtlich? Kann er mit 15, dann ist er nicht rechtsfähig?
Na, erst haben wir das ja gemacht.
Okay.
Und dann mit 18 sind sie ja mit rein. Mhm. Und jetzt haben wir vor 2 oder 3 Monaten, haben wir ihn, das kommt ihn um Luis, der studiert auch bei uns jetzt.
Mhm. Ist der Bruder? Uns,
ja.
Das ist mein Bruder,
genau. Macht ein Studium, duales Studium digitale Medien in Mainz. Bei uns in einem Büro ist jetzt gerade eine Praxisphase. Wir haben vor ungefähr 3 Monaten hatten wir einen Termin und haben ihn das Unternehmen überschrieben.
Okay, also cool.
Jetzt praktisch Luis und Niklas gehört das unter uns. Unsere Hälfte gehört den beiden.
Also dir gehört gar nichts mehr jetzt?
Ich glaube, wir haben euch das komplett überschrieben, gell?
Na,
wer ist wir? Wer ist wir?
Meine Frau, also seine Mutter, meine Frau und ich.
Wir waren genau, so kann man das eher sagen. Statt mir hat meine Mutter die Hälfte der Anteile übernommen.
Aber meine Mutter und meine Frau ist die gleiche Person.
Ja,
genau.
Ja, okay. Ja.
Seine Mutter ist meine Frau. Wir sind seit 36 Jahren zusammen und sind irgendwie 32 Jahre, glaube ich, verheiratet.
Und glücklich verheiratet.
Ja,
unbedingt. Also Grüße gehen raus.
Glückwunsch.
Glückwunsch.
Wenn es gut läuft, schaffe ich die, ist ja die 20.
Ja, das, also, und sorry, bei deiner Ehe, ihr seid ja
frisch verliebt. Ja, aber Dezember ist noch lange hin.
Ja, ja, komm. Wie macht ihr das? Erzähl mal, wie macht ihr das? Ich glaube, ich würde mir jeden Frage. Tag die Köpfe einschlagen mit meiner eigenen Familie. No. Wer führt mehr? Wer macht was? Wer hat welche
Fälle? Also es hilft nicht, zusammen zu wohnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war anfangs anstrengender.
Ja, gut, war es halt ein allgegenwärtiges Thema, ne? Und das ist auch schwer, sich rauszunehmen. Bei uns jetzt so, ich glaube, technisch mittlerweile bin ich gar nicht mehr so involviert, oder? Da habt ihr schon sehr viel raus. Also ich bin da schon sehr raus.
Ja, das machen Itamar und ich.
Ja. Das heißt, ihr habt einfach klare getrennte Bereiche. Genau. Aber du bist ja schon eher, was ich so aussehe, der Frontman. Du bist CEO wahrscheinlich.
Ja, leider. Also ich bin leider auch der Frontman. Man denkt immer, ich mach das gerne, aber ich bin eigentlich gar nicht die Rampensau.
Du willst eigentlich lieber Tenorgitarre spielen.
Du bist ja auch Sänger und alles. Also du bist
ja aber nee, ich will einfach meine Ruhe haben. Aber ja,
auch Konzerte?
Würde ich gerne.
Also jetzt gerade war ja hier die Mannheimer Kulturnacht.
Da habe ich ja gespielt.
Ich singe ja auch unfassbar gerne, ich kann es leider nicht. Ja.
Ich kann auch nicht singen, ja, also aber
sind das wir schon zwei, müssen wir zusammen Konzert geben, die zwei, die nicht singen können.
Nee, also ich glaube schon, es ist so, wir reden schon über das Unternehmen, aber man kann, glaube auch gut trennen, wenn wir auch bei uns zu Hause sind und kochen und miteinander.
Aber zusammen Musik macht ihr nicht?
Ich mache keine Musik, nein.
Mach keine Musik.
Du machst gar keine Musik?
Nö, ich gehe gerne auf Konzerte und höre gerne Musik, aber
okay.
Das reicht mir schon.
Ich würde nicht sagen, wir haben den gleichen Musikgeschmack, aber ähnlich.
Mm, ja. Das weiß ich auch nicht.
Alligator, Linkin Park, Rise Against.
Ja, ich bin so Rock. Green Metal-Richtung unterwegs. Die
Linkin Park findest du gut?
Meine Cabrio-Mucke.
Ich weiß.
Er war gerade auf dem Konzert, wo
ja, in Frankfurt.
Geil, war gut.
Ja, also ich muss sagen, ich fand es schon
Linkin Park ohne Chester ist ja erträglich immer noch.
Ja, es war eigentlich, also ich fand es auch ganz cool, die hatten als Vorband eine Metalband, ich habe jetzt den Namen vergessen, den haben sie ja nochmal hochgeholt für die Screaming-Parts, ja. Weil das dann mit der Stimme von der Emily natürlich jetzt nicht ganz so reißt wie bei Chester, aber der hat das schon als richtiger Metal-Sänger richtig gerissen.
Krass.
Hammer.
Also musikalisch, also ihr sagt im Endeffekt, ihr habt beide getrennte Bereiche, ihr geht euch einfach ein Wunder der Natur nicht auf die Eier. Und
ja. Na, also, wo es sich halt ergibt, bei je nachdem, was jetzt bei Kunden für Anfragen ankommt.
Und wenn mal Streit ist, wie wird Streit gelöst?
Haben wir Streit selten eigentlich, oder? Wir haben uns überhaupt schon mal wirklich gestritten?
Also so riesen Meinungsverschiedenheiten gibt es jetzt gerade, was das Business angeht, nicht. Wir hatten lange Zeit, war ich schon früher der Meinung, dass zum Beispiel das Einbetten mit YouTube keine Perspektive hat, aber
ja. Das haben wir noch länger drin gehabt. Ja.
Also findet ihr immer einen Konsens dann oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich meine, also irgendwie einer muss einen Hut auf haben. Außer bei uns, wir haben beide einen Hut auf.
Na, du hast schon, es gibt schon Sachen, wo ich natürlich, ich bin ja draußen, ich bin auf den Messen, ich bin bei der Kundschaft. Da merkst du schon, da ist schon so ein Tick eine andere Denke. Die sind in den Technischen, die sitzen so drin, wo du halt denkst so, da könnte man jetzt so ein bisschen mal auch die Geldbeutelbrille aufhaben. Aber andererseits glaube ich dann auch, wo sie auch denken, da hat er die Geldbeutelbrille auf, da wäre es gut, wenn er mal denken würde, das ist gar nicht so einfach. Also man muss schon, ich glaube, wir sind beide auch immer kompromissbereit. Er hilft auch, also okay, kriege ich hin.
Ja, ihr lasst euch aber machen. Weil das Wichtige, weil
es hilft auch, dass er ja, ich würde sagen, ein Minimum an Informatik-Hintergrund hat. Er hast ja auch ein Semester Informatik studiert.
Da ja. Und ich habe halt auch lange, ich beschäftige mich sehr lange mit Computern. Ich verstehe schon, was die machen. Ich verstehe auch die Komplexität. Und
für uns komplett anders.
Das ist jetzt nicht so, wenn einer zu mir sagt, ja, könnt ihr nicht noch eine Szene in ein Video reinmachen, das ist nur ein Bild. Und ich sage, nee, das ist schon Film und Schneiden und Licht und ich verstehe schon, wenn die sagen, okay, das muss so und so aufsetzen, das dauert halt eine Woche oder zwei oder auch mal einen Monat oder einen Tag. Das Verständnis habe ich.
Ja, aber was ist euer Rezept? Weil einer der häufigsten Insolvenzgründe in Deutschland ist falsche Erbreihenfolge, nicht in dem, sondern falsche Übergabe in die nächste Generation. Generationenübergreifendes Zusammenarbeiten, das sind die häufigsten Insolvenzgründe.
Aber die haben wir zusammen gegründet, das ist ja ein Riesenunterschied.
Ja, aber ich frage, eine
Firma
übergibt. Wenn es groß gekracht hätte, hätten wir nie ein ursprüngliches Produkt rausgebracht. Also das kann man, glaube ich, schon
sagen. Das heißt, du als Vater lässt deinen Sohn auch machen, weil du Vertrauen hast. Und wenn ihr ein Thema 100%. Habt, sprecht ihr. Okay, weil das ist schon mal ein Riesenunterschied, glaube ich, zu sehr vielen anderen Familien, dass ihr kein patriarchales Verhältnis habt, dass du sagst, ich bin so wie ich und
Ja, vor allem, ich glaube, ein großer Unterschied ist wirklich, sage ich mal, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal Bosch warst, ne, der hat ja dann auch einen Haufen Zeug erfunden und war ja ein Erfinder, jetzt gibt er das an seinen Sohn weiter, der vielleicht kein Erfinder ist. Dann sagt der Bosch, also das spinne ich jetzt mal zusammen, du bist kein Ingenieur, kein Erfinder, ja, du kannst diese Firma gar nicht führen, weil du hast zum Beispiel sowas Komisches wie BWL studiert, geht gar nicht, ja. Du musst Ingenieur sein, bist ja ein Schwab und so weiter, so. Dann funktioniert das schon mal nicht. Bei euch ist ja das Coole, dass ihr ja quasi, also, es ist ja nicht so, dass du gegründet hast, hast das 20 Jahre gemacht und hast dann deinen Sohn reingeholt, sondern ihr habt ja quasi mehr oder weniger zusammen gegründet und er kam ja zu dir mit seinem Laptop, hat dir gesagt, guck mal, Papa, was ich da von Freitagabend, oder Donnerstagabend war es ja, bis Dienstagmorgen programmiert habe. Das hast du gesagt, geil, guck mal, was der alles kann. Ja, und dann war das ja, glaube ich, schon mal eine mega Sache, dass du sagst, also, ich habe die Idee, ich kann das verkaufen und er hat das Knowledge und das ist, glaube ich, ihr habt das ja quasi von Tag 1, das war euer Baby, zusammen gemacht.
Da war eine Synergie, ne?
Genau. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zu allen anderen. Wenn du mal, guck mal, bei mir jetzt guckst, jetzt mein Sohn ist 17, wenn der jetzt nach dem Studium die Firma übernehmen sollte oder irgend sowas oder eine der Firmen, ja, dann sind die ja 30 Jahre von mir geprägt, 35 Jahre. Das ist ja schwierig.
Nicht nur von dir geprägt, sondern wo soll mit 18 oder mit 20 nach dem Studium oder 21 überhaupt die Erfahrungen kommen, die du in dem Bereich hast?
Ja, vor allem, wir haben da nichts Gemeinsames. Was anderes wäre es, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auch ein Ingenieursbüro hätte und er wäre Ingenieur und würde sagen, Papa, ich habe da eine geile Idee, wie wir das effizienter gestalten können. Sowas gibt es ja auch. Also wenn dann, also sagen wir so wie bei Ding zum Beispiel, wie heißt der, Iron Man. Der ist ja auch der Sohn von dem Entwickler und dann entwickeln die beide und dann ist das irgendwie eine coole Geschichte, ja. Ich glaube, du brauchst sowas zusammen und ich glaube, das habt ihr vom ersten Tag an gehabt. Ja. Und vielleicht war das auch das Geile. Ich stelle mir das schon cool vor, wenn du mit deinem Sohn oder auch deiner Tochter oder du würdest sagen way oder say, oder also mit einem aus deiner Familie was zusammen aufbauen kannst. Ja? Das finde ich schon ziemlich cool.
Ich glaube, ein wichtiger Fakt ist, und dann halte ich die Klappe, weil du wolltest auch gerade was sagen, zwei Ebenen, Vater, Sohn in dem Fall. Der Vater muss den Respekt dem Sohn zollen und das Zutrauen liefern. Und der Sohn muss aber auch die Erfahrung des Vaters wertschätzen. Ich glaube, da schaffst du es auf dieser Ebene. Weil wenn ich mir dich und deinen Sohn vorstelle, wenn Fabi kommt, muss der erstmal wissen, okay, mein Vater hat hier was aufgebaut. Das muss ich erstmal wahrnehmen aus der Perspektive. Das hattet ihr nicht. Aber du musst auch sagen, hey, wenn er eigene Schritte gehen will, möchte ich ihn dabei unterstützen und auch mal lassen, auch seine eigenen Fehler machen, weil ich habe auf dem Weg zu meinem Erfolg auch eine Milliarde Fehler gemacht. Ich glaube, dann schaffst du es, wenn du dieses harmonische Denken hast. Und natürlich, ne, wenn du einen hast, der ein Narzisst ist, oder einen hast, der denkt, er ist schlauer als der andere massiv, du hast mehr Erfahrung, das weißt du auch, aber ich glaube nicht, dass du in die Beziehung auch mit deinem Sohn reingehst, ich bin generell besser oder schlauer. Du sagst, hey,
das ist ganz im Gegenteil,
ich freue mich.
Spricht besser, Englisch sieht besser aus und schlanker.
Ja, und wahrscheinlich wirst du sagen, ich freue mich, wenn er mich übertrifft. Weil du hast halt kein Ego dahingehend. Genau das gleiche
ist bei mir. Er greift auch länger,
was aber nicht schwer ist. Ja, aber wenn du halt einen Menschen in deinem Leben hast, der immer denkt, er weiß alles besser und er ist dann neidisch, wenn du ihn übertriffst, toxisch. Das geht ja gar nicht.
Ich glaube, Neid hatten wir noch nie
gegenüber. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich bin immer unfassbar stolz, was die erreichen. Und es gibt schon immer Situationen, wo ich denke, na, da könnten sie jetzt doch mal auf Papa hören. Die gibt's. Und es gibt mit Sicherheit Situationen, wo man denkt, oh, der Alte, warum hört er nicht mal? Und die gibt's, die entstehen auch aus einer Dynamik heraus, aber am Ende.
Aber das sind halt immer Makroebene, würde ich sagen, so Long-Term-Ideen, Gespräche, nie jetzt irgendwelche Micromanagement-Sachen, wo du sagst, das dürft ihr nicht so machen, sondern so, sondern
ja,
da sind wir.
Ja,
krass.
Und ich glaube, das funktioniert bei uns auch wirklich gut. Und ich versuche halt auch für mich so die Themen zu finden, wo finde ich einen guten Zugang zu meinen Kindern. Bei Luis ist es jetzt, wir sind beide, jetzt muss ich mich outen, so leid mir es tut, Bayern-Fans, sind auch gerne mal im Stadion, weil es einfach eine super Atmosphäre ist. Ich bin aber auch gerne mal beim Waldhof im
Stadion. Heute Abend, 21 Uhr.
Ist auch eine geile Stimmung. Ich hoffe, heute Abend wird ein gutes Spiel.
Wird 3-0.
Wer spielt denn heute Abend?
Bayern gegen Bergamo.
Das wird schwierig.
Bergamo?
Wir haben Dortmund rausgekickt, das wird schwierig.
DFB-Pokal wäre schwierig.
Nee, ich weiß nicht, ob es vielleicht noch irgendwas. Ich wusste nicht, dass Bergamo überhaupt in der Champions League ist.
Wusste ja, das wusste Dortmund auch nicht. Ja, aber ich will nur sagen, du findest auch dann einen Zugang zu, dass du sagst, hey, das ist ein Thema, das interessiert uns auch beide. Und gerade bei Luis zum Beispiel ist so, wie kannst du das Thema Fußball transportieren auf deinen Alltag? Wie kannst du. Ich finde der Fußball deswegen super spannend, weil Niklas ist so gar kein Fußballfan.
Ich auch nicht.
Aber ich sage, wie krass ist das, du hast 11 Spieler da drauf und früher habe ich mal ein Beispiel, dann so ein Boateng schießt einen Ball nach vorne links, wo ein Ribéry steht, der schon sieht, dass rechts ein Robben geht und in der Mitte ist noch ein Mittelfeldspieler und bap, bap, bap ist so ein Ball und alles versteht sich blind und bumm ist ein Tor drin und du denkst, fuck, Alter. Das
funktioniert aber nur beim FC Bayern so.
Nee, das funktioniert. Also ich jetzt am letzte Woche war ja Dortmund Bayern. Ich weiß nicht, wer das Spiel geguckt hat, aber es war für mich war ein unfassbar gutes Fußballspiel. Mhm. Also unfassbar, wo ich sage, das ist so eine Visitenkarte für den deutschen Fußball, was die beiden an dem Wochenende geliefert haben. Ich fand sogar schade, dass es am Ende 3-2 für Bayern ausgegangen ist, weil ich dachte, es hat eigentlich keinen Sieger verdient. Ne? Es war so ein tolles Spiel, es hat keinen Sieger verdient.
Für mich gerade so ein Schnarchthema, ne?
Ja, aber ich will nur sagen, du versuchst diese Themen zu finden. Auch so ein bisschen, wir haben ja auch unsere gemeinsamen Themen, die uns unheimlich interessieren, so technische Themen und auch andere Themen.
Wir haben früher immer jedes Jahr, saßen wir gefühlt, also metaphorisch mit Popcorn, es war kein Popcorn da, aber bei jeder Apple Keynote.
Immer noch, wir sitzen da auch bei dir.
Nein.
So, jetzt geht's los.
Als Steve Jobs die noch gehalten hat, waren wir immer schon so wie gleich.
Was nein. Ich hätte gesehen, hätte damals live, wenn den war,
dann Steve Jobs, den hätte ich gerne live gesehen.
Es war
schon eine andere Ära, wenn du jetzt heute aber Apple alles seid vorher abgefüllt.
Ja.
Keine blinden Apple-Fans.
Okay.
Gerade so, was so ein jetzt neue iOS und macOS-Version, was sie da mit dem Liquid Glass und so gemacht haben, da bin ich komplett raus.
Ich auch.
Ja.
Jetzt das Thema. Jetzt seid ihr so viel am Rödeln und macht so viel Krimskrams. Du gehst auf Konferenzen und auf Messen. Ihr arbeitet den ganzen lieben langen Tag. Was macht ihr, um euch zu entspannen?
Katzen. Natürlich, ja, Katzen.
Er kaut seine Katzen.
Ich lese sehr gerne Fantasy und Science Fiction zum Beispiel. Geh auf Konzerte, wir hatten ja schon das Thema Linkin Park vorher.
Was liest du?
Jetzt gerade von Brandon Sanderson, die Sturmlichtchroniken. Riesen-Fantasy-Autor aus den USA, der wird teilweise als der Tolkien des 21. Jahrhunderts gehandelt.
Die Sturmlichtchroniken hört sich sehr episch an. Gibt's
für meine Generation auch auf Deutsch, oder?
Das ist der deutsche Titel.
Die Englische habe ich auch verstanden.
Sturmlicht. Nee, das ist, er hat's anders ausgesprochen. Sturmlicht Chroniken.
Ja, genau. Der Originaltitel ist Stormlight Archives, aber es gibt die auch komplett übersetzt.
Sehr gut.
Also, da bin ich gerade dran und, die Brücke dazu, ich mache sehr viel Tabletop und Pen and Paper Rollenspiel. Auch hier in Mannheim gibt es den.
Hat Carsten auch früher gemacht.
Mhm, lange her.
In Mannheim hier gibt es den Rollenspielverein Kurpfalz. Der ist in der Neckarstadtbibliothek. Jetzt diesen Freitag treffen die sich.
Ehrlich? Krass.
Spielst du auch Magic-Karten?
Nee, das überhaupt nicht.
Seid ihr irgendwie voll?
Trading Cards bin ich überhaupt. Also meine Frau macht nicht Magic, aber.
Du bist verheiratet.
Ich
bin. Wie alt bist du?
Ich werde jetzt 30 dieses Jahr.
Ah, ich war irgendwie 2015 gerade noch hängen geblieben. Sorry.
Ich bin jetzt 3 Jahre verheiratet.
Ja, das ist in Ordnung.
Länger als du.
Länger als ich, ja.
Ja, meine Frau sammelt gerne Trading Card. Also die hat Yu-Gi-Oh!-Karten ein paar gesammelt. Hauptsächlich, weil als Kind durfte sie nicht kaufen. Und dann, sobald man mal Geld verdient hat, holt man sie sich. Und dann spielt es aber keiner mehr.
Wie witzig. Ist so leicht nerdy, finde ich aber geil. Passt perfekt dazu, dass du so ein technisches Genie bist und das alles so umsetzt, auch deine Promotion in dem Bereich machen wolltest. Finde ich geil. Und
wir spielen auch, also mein Freund und ich spielen auch die Pen-Paper-Sachen alle zusammen. Wir haben eine Call of Cthulhu-Gruppe. Das basiert so auf den Lovecraft-Romanen in der Welt, wo man so ein bisschen immer den Nervenkitzel hatte, hey, wenn ich jetzt um die Ecke gehe, dann bringt mich was um.
Allein darüber müssten wir mal eine Folge machen.
Ja, du warst ja total drin mit diesem Org-Thema und Licht-Thema und Tolkien-Thema.
Das Schwarze Auge haben wir auch eine Zeit lang gespielt.
Ehrlich? Krass.
Gibt's auch immer noch. Das ist die 5. Edition.
Und jedes Jahr zu Weihnachten, wenn sie ja zu uns kommen, wird schön gegessen.
Müsst ihr alle mitspielen.
Machen wir jedes Jahr, bringen sie immer noch
Dungeons and Dragons haben wir letztes Mal gemacht.
Ich will auch mal im großen Konferenzraum will ich mal eine Runde spielen. Das wäre geil. Wenn du da mal, da machen auch sehr viele Mitarbeitende mit.
Und wir zwei singen dann.
Ich mach das.
Was machst du in deiner Freizeit?
Erstmal natürlich die Tiere meiner Frau. Meine Frau geht Hunde reiten. Wir hatten bis vor kurzem noch Schweine. Jetzt Rudi ist leider gerade gestorben. Nach 17 Jahren.
Rest in Peace.
Ja,
Ein Schwein voll. Kann 17 Jahre werden?
Ja, krass.
Das ist zwei Jahre länger Pflege. Als die Lebenserwartung. Ja.
Ist jetzt vor zwei
darf ich fragen, konnte man das noch essen oder war das?
Das glaube ich, aber es waren Minischweine und wir haben ja keine.
Das ist eh aktuell problematisch.
Und es war außerdem ein 17 Jahre langes Haus. Ist wie wenn
in Frankreich ist Spezialität alte Kuh. So ein ganz altes Rind. Nee. Das ist eine Spezialität.
Also sorry, das Schwein hat bei denen gewohnt. Rudi?
Ja, Rudi und Marie.
Der Rudi hat bei denen gewohnt und du fragst, ob er sich doch nicht hätte.
Ich habe ja auch Rinder
und Essen. Schweine, er hat die von seiner Mutter zum Geburtstag gekriegt. Sie sagt, er hat sich die gewünscht. Ich sag, sie wollte
schenkt
die.
Ein Schwein.
Ich kenne einige.
Klein und süß.
Ja.
So ein Teacup.
Also ist das ein Hausschwein? Also
ja, Mischschwein.
Ja. Was heißt, Minischwein, die wogen schon.
Ja, Rudi, aber kannst du den rumlaufen lassen oder musst du den Stall?
Die waren das erste Jahr über im Haus. Dann waren sie so groß.
Ja.
Und dann im Stall.
Und am Stall.
Nee, also, im Haus. Wir haben einen 4-Seiten-Hof.
Das Haus ist ein 200 Jahre alter Bauernhof.
Okay.
Wo?
In der Pfalz.
Sind die gefährlich? Beißen die?
Die können schon beißen, aber die sind jetzt nicht.
Also, wenn Fremde rein sind, bei Rudi war ich da.
Ja, also ich würde ihm jetzt
nicht. Der hatte so kleine Äffchen und die sind total süß. Wenn die in die Pubertät kommen, dann musst du die in den Käfig und kannst nicht mehr rein. Die springen dich an, die beißen dich.
Ja, ja.
Ich würde mir jetzt nicht was von denen willst.
Ich würde ihm jetzt nicht die Hand in den Mund stecken. Das kann schon gefährlich werden.
Hund geht es.
Ja, aber meine Hobbys sonst, also eigentlich, wir hatten bis vor kurzem einen kleinen Wald an der französischen Grenze. Da waren wir gerne am Wochenende. Ein Wohnmobil, mit dem wir gerne losfahren. Ich habe sonst typische Hobbys gehabt, bevor ich so schwer krank wurde hier.
Was hast du?
Ich hatte hier ein paar Tumore und jetzt hat meine Knochen ein bisschen zerfressen und das sah nicht so gut aus. Und jetzt geht's aber wieder, also damals, ich habe noch 2 Jahre, ist jetzt 3 Jahre her, also ich bin noch da.
Aber bist du geheilt gerade zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, ich habe immer noch ein paar Schmerzen, aber es wird immer besser. Immer noch ein
bisschen Osteoporose.
Ne? Ja, ist immer noch.
Und deswegen ist mein Knochen noch.
Vitamin D muss ich sehr hoch dosiert nehmen, also nicht das, was die Kativita im Fernsehen bringt, sondern so echtes Vitamin D supplementieren. Aber ansonsten, ich fahre unheimlich gerne Motorrad. Ich springe gerne aus Flugzeugen, ich gehe gerne Gleitschirm fliegen, krass. Ich gehe gerne tauchen.
Spielst du vielleicht auch ein Musikinstrument mit Tee?
Ja, genau. ich schreibe Songs exzessiv. Ich schreibe viele Songs, in der Regel Deutsch. Mit meinem besten Freund Adam haben wir ein Studio in Berlin, die B-Wake Studios der Forsterstraße. Der Mark Forster heißt so wegen unserem Studio. in der Forsterstraße.
Nein.
Der heißt wirklich deswegen Mark Forster, weil der Mann Kunden hatte. Der konnte, der ist ja eigentlich Pole. Der heißt irgendwie.
Der heißt Marek.
Marek Ilitschmitschk.
Ja. Das heißt der nicht. Und irgendwie so komisch, dass der jetzt mit der Lena Meyer-Landrut verheiratet ist.
Auch ja, ist das nicht genau. Noch, weiß ich und da hat der Typ reingeschrieben, Mark Forster, in sein Handy, weil er den Nachnamen nicht schreiben genau. konnte. Und da hat er gesagt, das nehme ich als mein Künstler.
Und das ist, weil er bei uns im Studio war, in der Forsterstraße. Und das Studio ist da noch. Und generell, ich spiele Tenorgitarre, ein bisschen Klavier.
Tenorgitarre, yes!
Jawohl, mit 4 Saiten, das so.
Wenn das hier was wird, muss er dann.
Beim nächsten Podcast bringe ich es mal mit und dann, das wenn ihr euch ritzen cool. wollt, spiele ich zwei.
Aber jetzt bist du so musikalisch, da ist nichts übrig geblieben?
Das weiß ich gar nicht, ob da nichts übrig geblieben ist.
Also, ich habe schon noch mal vor, noch mal ein bisschen, wie gesagt, Klavier vielleicht reinzukommen.
Ja, aber das wollte ich auch immer machen.
Es ist jetzt.
Ich liebe Klavierspielen. Klavier also, ich würde toll, gerne. Meine Tochter spielt begleiten. Klavier. Ich hatte Klavierunterricht. Und ich muss echt sagen, es war, ich habe es geliebt, nur mein Klavierlehrer nicht. Der hat zu mir dann wirklich mal gesagt, der Herr Mombauer, Herr Erd, Sie zu unterrichten ist wie Diebstahl. Ja, Sie sind der untalentierteste Mensch, den ich je gesehen habe.
Oh, wie asozial.
Dann hat er gesagt, ich kann das nicht mehr weitermachen.
Bist du so unfertig mit deinen Fingern?
Ich muss immer dann die nächste Taste so, dann halte ich den Ton, dann klappt das nicht und geht nicht.
Hat das gar nicht so schwer. Also ich übe tatsächlich jede freie Minute Musik. Ich mache jetzt seit 3 Jahren exzessiv, würde ich mal sagen, ne? Und jetzt letztes Jahr im August habe ich meinen ersten Song released, Papierboot im Ozean, wo mir erst gesagt wurde, hätte ich von Herbert Grönemeyer mal geklaut. Und ich so, das ist doch mein Song. Mittlerweile habe ich.
Hast du einen Künstlernamen?
Tatsächlich Bernd Kortz, auch meinen Namen auf Spotify.
Ja, ursprünglich ja.
Was Burn Bridges.
Was also auch eine Sitcom werden.
Also eigentlich sollte. Bridges.
Ja, eigentlich ist ja so, ich habe ja Tourette, auch wenn man es jetzt nicht so merkt, ich versuche mich so ein bisschen zu beherrschen gerade.
Nicht aber, einen Tick gesehen.
Oh, ist schon anstrengend, aber wenn ich jetzt anfange drüber zu reden, dann geht es auch gleich richtig los. Deswegen.
Nicht einen einzigen Tick gesehen.
Und ich habe ziemlich viele Situationen, die fucking inappropriate sind. Und mit meinem Freund Adam habe ich dann angefangen, eine Serie zu schreiben, die heißt Burn Bridges. Adam ist aus New Jersey und der hat in Berlin das Studio. Der schreibt für Ella Isa, Is It Right, den Eurovision Song Contest Song, der ist von Adam. Der hat 4 oder 5 Nummer 1 Hits gehabt für Seed, Peter Fox, krass. Für John Bon Jovi, Rod Stewart, Tina Turner.
Das denkt man immer gar nicht, wie wenige Sänger ihre Hits eigentlich selbst schreiben.
Ja. Vor allen Dingen auch, wie wenig Songwriters es gibt. Es ist ja irgendwie auch so, dass Ed Sheeran und dieser Benny Blanco zum Beispiel fast für alle Hits in 2013 stimmt, ja. plus ja. verantwortlich sind. Für alle.
Ich weiß, ja.
Krass. Und 3 Leute. Und dieser Typ von One Republic auch, ne? Der hat auch sau viel gemacht.
Ja, ja.
Avril Lavigne, die schreibt auch für ganz viele.
Ja. Macht die auch ja zum Beispiel. Mhm. Und ich schreibe dir halt auch, ich schreibe dir meine Songs, mach dir dann am Klavier, Tenor, Gitarre, versuche ein bisschen einzuspielen und fahr dann ins Studio und nehme dir natürlich mit professionellen Musikern auf, also Gitarre und Bass und Keyboard und Schlagzeug. Das nehme ich nicht selber auf, weil die Songs sollen ja hochwertig produziert sein und das ist so auch mein Hobby, wo ich sage, und das übe ich auch tatsächlich, ich habe nicht viel Zeit, aber pro Woche würde ich schon sagen, investiere ich 10 bis 15 Stunden in das Üben für Singen, für Klavier.
Vielleicht war das mein Fehler.
Du hättest ein bisschen
und man muss müssen, auch wirklich, halt auch die Zeit muss man wirklich investieren.
0%
davon. Wenn man mich heute hört, zu vor 3 Jahren, das sind schon Welten. Also
cool.
Man kann dieses, ich kann nicht singen, ist halte ich ja für völligen Quatsch. Alle Menschen können singen. Gut, die einen ein bisschen weniger, die anderen mehr. Ich will nicht sagen, ich kann singen, aber ich treffe auf jeden Fall die Töne. Das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Und ich habe jetzt keine Standardstimme. Grönemeyer kann jetzt auch nicht singen, klingt irgendwie geil.
Klingt voll geil. Ich.
Und
Udo Lindenberg finden ja auch viele toll. Ich finde ihn gar nicht
gut. Aber, also Texte von Udo sind schon krasser. Das ist auch ein großartiger Songwriter, der schreibt auch
nicht. Cello.
Das, ja, die Texte sind toll, aber ich finde trotzdem,
den einmal,
das Gesinge von dem
macht mich fertig. Der ist aber Arena, das großartig, war schon eine Erfahrung. Ja. Also der macht ja auch eine fette Show, wenn der
ja, 3 Stunden nehmen aus der Musik.
Wir kriegen jetzt aber mal die Kurve, weil wir müssen einen zweiten Podcast aufnehmen.
Wir haben noch keine Zeit.
Weil hier muss jemand zum Chiropraktiker. Der hat
nämlich Rücken, genau.
Ja, der Mike wartet schon auf mich.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Niklas und Bernd von Aluga. War scheiße geil. Wir haben, glaube ich, 5% von dem besprochen, was wir eigentlich besprechen wollten.
Richtig.
Tut uns leid.
Es tut uns leid, dass wir so wenig Zeit mitbringen. Ne? Wir sollten auch generell die Podcast-Folgen jetzt länger gestalten. Vielen Dank euch beiden. Carsten, das Schlusswort kommt von dir.
Stay hungry.